Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich zunächst bei allen Sprechern recht herzlich bedanken für die exzellenten Beiträge und die Abhandlung dieser komplexen Thematik. Wir sind jetzt live sozusagen im Dialog und ich versuche, die eingegangenen Fragen der Teilnehmer, übrigens die Beteiligung an diesem Webinar war extrem hoch. Wir hatten zum Teil mehr als 380 Teilnehmer, immer noch deutlich über 300 jetzt, also offensichtlich doch erhebliches Interesse. Ich darf beginnen und versuchen, die Fragen an die jeweiligen Referenten zuzuordnen. Eine der Fragen aus dem Chat war zum Risiko stratifizieren. Sollte man immer ein Corona-CT machen oder ist auch ein Calcium-Scoring alleine ausreichend? Ich darf die Frage vielleicht an den Peter Siostronik richten.
Ja, danke. Das ist eine immer wiederkehrende Frage. Das Calcium-Scoring ist an und für sich eine Methode, die älter ist, die weniger strahlenintensiv ist, also weniger Strahlenbelastung bringt. Aber andererseits gibt es sehr wohl Fälle, wo Patienten einen Calcium-Score von 0 haben und trotzdem eine koronare Herzkrankheit haben. Darum ist es schon heutzutage eigentlich die Lehrmeinung, dass man nicht nur Calcium-Scoring macht, vor allem nicht bei Patienten, wo man wirklich eine diagnostische Abklärung machen will. Etwas anderes ist es, wenn man in Studien Calcium-Screening machen will, aber das ist nicht das, was wir bei den Patienten hier wissen wollen. Wir wollen ja wissen, ob eine koronare Herzkrankheit vorliegt oder nicht.
Noch eine Frage, vielleicht wieder an den Professor Siostronek. Warum ist die Vortestwahrscheinlichkeit über die Zeit gesunken? Ich glaube, du hast das in deinem Vortrag ein bisschen angesprochen, vielleicht nur noch zur Präzision zwischen 2013 und 2019.
Naja, es ist einfach, es hat abgenommen, die Prävalenz der koronaren Herzerkrankung, so würde ich es interpretieren. Es hat einfach abgenommen, die Häufigkeit, und sodass der Anteil der Patienten, der nicht tatsächlich koronarkrank ist und Brustschmerzen aufweist, einfach größer geworden ist, so würde ich das interpretieren. Es hat sich doch beträchtlich etwas getan bei der koronaren Herzkrankheit. Es ist ja auch die Sterblichkeit an KHK runtergegangen. Und auch daher, glaube ich, die Prävalenz runtergegangen. Vielleicht waren die alten Daten noch nicht so genau. Das könnte natürlich auch sein.
Vielleicht zur nächsten Frage. Die Corona-CT-Untersuchung, ist das eine Kassenleistung vielleicht an den Manfred Wohnisch?
Corona-CT, meines Wissens ist das bundesländerspezifisch. Ich bin jetzt in Graz tätig, also in der Steiermark. Wie ist das als Kassenleistung durchaus möglich? Bis vor einem halben Jahr war ich in Wien, da war das nicht möglich, auf ambulant als Kassenleistung durchführen zu können. Also ich kann das nur an die Bundesländer rückdelegieren, diese Frage. Ich glaube, dass es Unterschiede gibt, je nach Bundesland.
Vielleicht noch eine Frage an dich. Wie selten machen wir jetzt eine Ergometrie nach den neuen Guidelines?
Also für die Diagnostik, für die eigentliche Diagnostik der KHK ist es tatsächlich von untergeordneter Bedeutung. Ich glaube aber, dass es für eine generelle Beurteilung eines Patienten, wenn der kommt, ein bisschen da zwickt und zwackt und es deutet selten eigentlich, selten gibt es eigentlich eine typische Angina pectoris, auch nach diesen Empfehlungen, sodass man hier schon durchaus eine Risikostratifizierung durchführen kann, aus meiner Sicht, die eher dann Richtung KHK hindeutet oder eher Richtung KHK wegdeutet, so wie es auch also beschrieben ist. Ich denke, dass man sie nicht ganz weglassen sollte, die Ergometrie, und vor allem sie ist ja auch relativ einfach verfügbar. Also Corona-CT oder Stress-MR oder SPECT oder solche Dinge sind ja zum Teil auch untersuchungsabhängig, zumindest der SPECT. Aber auch die Verfügbarkeit und die Kosten sind ja auch nicht ganz zu übersehen von so einer Untersuchung. Und in weiterer Folge geht es ja dann auch vielleicht um Kontrolle bei Zustand nach PCI oder Bypass-Operation, wenn man die Patienten regelmäßig kontrolliert. dann hat man auch mit der Ergometrie ein Tool, um zumindest so einen Überblick zu bekommen, wie es dem Patienten geht.
Eine Frage an den Peter Siostromek. Manche Herzkatheterzentren verlangen vor der Angio eine Koronar-CT-Untersuchung. Was ist deine Meinung dazu?
Naja, du haben, glaube ich, jetzt alle sehr schön gesagt, dass das sehr wohl wichtig ist, eine Vorfelddiagnostik vor der Angiografie zu machen, um die Indikation valide stellen zu können. Andererseits würde ich mir wünschen, neben dieser Tatsache, dass eine koronare Herzkrankheit doch sehr wahrscheinlich ist vor einem Herzkatheter, immer doch eine funktionelle Information. Das heißt, ich finde es immer ganz schlecht, wenn wir dann im Herzkatheter stehen, zwar wissen, im Koronar-CT sind viele Plaques gewesen und viel Kalk gewesen, aber dann erst recht nicht wissen, ob das wirklich relevante Stenosen sind. Das heißt, dann wird es nämlich wirklich teuer, weil dann müssen wir diese von dir ja auch sehr favorisierte FFR anwenden, den Druckdrahtmessung. Und das ist ja auch nicht so eine günstige Sache, weil wir doch da Zeit brauchen. Man muss den Draht einführen. Ich möchte nicht sagen, dass es gefährlich ist, aber so ganz ohne Bedenken manchmal tue ich das auch nicht so gerne. Und vor allem, es kostet Zeit und ist teuer. Also wir sollten schon schauen, dass wir vorher schon einen Funktionstest eigentlich haben, ist meine Meinung.
Dann ist eine Frage aus dem Chat. Welcher nicht-invasive Test am besten für die Beurteilung der Plaque-Stabilität geeignet ist? Vielleicht darf ich die Beantwortung oder dazu Stellung nehmen. Ich glaube, dass sowohl die Koronar-CT-Untersuchung eine geeignete Methode ist, über Plaque-Stabilität Auskunft zu geben, über die Zusammensetzung der Plaque-Morphologie, aber natürlich eine Reihe invasiver Methoden, insbesondere bildgebende Methoden im invasiven Bereich, die über Plaque-Stabilität Auskunft geben können, wie OCT oder intravaskulärer Ultraschall. Vielleicht eine Frage noch einmal an den Manfred Wohnisch. Die Ergometrie ist sehr beliebt, zur Diskussion gestellt zu werden, nämlich Ergometrie in Pandemiezeiten. Sollte ein Mund-Nasen-Schutz bei der Ergometrie derzeit obligatorisch verwendet werden?
Also ich führe das so aus, ich lasse einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Grundsätzlich stört, ist er jetzt nicht leistungslimitierend. Das ist, also wenn es nur ein Mund-Nasen-Schutz ist, eine chirurgische Maske und nicht eine FFP2- oder 3-Maske, dann stört die den Atemfluss nicht so, dass das leistungslimitierend wirkt. Also ich würde sagen, ja. Zusätzlich sollte natürlich der Untersucher nicht unbedingt im Atemfluss stehen von den Probanden. Und die üblichen Vorkehrungsmaßnahmen, bevor jemand überhaupt eine Ordination oder eine Ambulanz betritt, sollten sowieso durchgeführt werden.
Hans Altenberger, ab wann Thromboas bei Vorliegen eines Karotisplugs? Ich glaube, eine sehr aus der Praxis kommende Frage.
Sehr schwierige Frage. Ich habe mir das sehr oft überlegt, aus meiner Sicht sicher nicht bei randständigen kleinen Kalkspritzern sozusagen, die man im Karotis-Sonogramm sieht. Ganz sicher auf der anderen Seite bei weichen Plaques, ganz sicher bei ins Lumen vor sich wölbenden großen Plaques mit einer Stenose von 20-30%. Und alles, was dazwischen ist, ist sehr fraglich. Ich glaube, da muss man es wirklich dann abhängig machen von der Gesamtsituation, von der Gesamtkonstellation. Aber das geben die Guidelines nicht her. Das ist unsere klinische Entscheidung. Das macht auch jeder ein bisschen anders.
Vielleicht gleich noch eine Frage an dich, Hans Altenberger. Welche Rolle spielt Rivaroxaban in der vaskulären Dosis, also im Low-Dose-Bereich 2,5 Milligramm zweimal täglich, tatsächlich im klinischen Alltag? Du hast ein bisschen über prolongierte Therapie gesprochen. Welche Rolle hat diese Strategie in deiner Praxis?
Also wir haben gelernt aus der Kompass-Studie, dass die Kombination aus niedrig dosierten Rivaroxaban 2,5 Milligramm gemeinsam mit Thromboas Endpunkte signifikant reduziert. Ist prominent publiziert. Aber es hat eigentlich, und ich sehe das täglich, nicht nur in meiner Praxis, sondern auch bei Patienten, die zur Rehabilitation kommen, die aus ganz Österreich zu uns kommen zur Rehabilitation, in dieser Indikation sehe ich Rivaroxaban nicht umgesetzt in der klinischen Praxis.
Manfred Wohnisch, welche Rolle spielt die Zielherzfrequenz in der Ergometrie weiterhin eine wichtige Rolle und ist es ein wichtiger Parameter?
Die Herzfrequenz spielt aus meiner Sicht eine untergeordnete Rolle, die aber jetzt viel zu viel Bedeutung beigemessen, weil ich oft sehe, dass Belastungsuntersuchungen beendet werden, wenn eine gewisse Frequenz erreicht wird. Also an sich, man kann noch überlegen, ob es diese konotrope Inkompetenz gibt, wenn also die Zielfrequenz bei weitem nicht erreicht wird, wenn jetzt kein Beta-Blocker verwendet wird. Aber ich sowohl die Ziel, eine maximale theoretische Herzfrequenz, als auch die Zielleistung, eine Sollleistung, ist während der Untersuchung eigentlich untergeordnet, weil sie keinen Einfluss haben sollte auf einen Belastungsabbruch oder nur in weiterer Folge dann vielleicht in der Interpretation, wenn jemand in der Leistung eingeschränkt wird, dann ist das ein eher ungünstiges Zeichen. Wenn jemand eine sehr, sehr gute Leistungsfähigkeit hat, über 100%, deutlich über 100%, dann kann man das wieder als Positivum sozusagen eher also im Hinterkopf behalten.
Noch in die gleiche Richtung eine andere Frage. Ab wie viel Prozent der Leistungsfähigkeit ist eine Ergometrie verwertbar?
Naja, gemeint ist hier wahrscheinlich verwertbar hinsichtlich einer Ischämie-Diagnostik und EKG-Diagnostik. Und da ist es sicher so, dass man zumindest 75-80% an Leistungsfähigkeit benötigt, dass man es einigermaßen beurteilen kann. Verwertbar ist die Leistungsfähigkeit grundsätzlich immer, weil, wie gesagt, eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit von 50% ist auch eine Aussage. Aber halt das EKG wird man da nicht verwenden können.
Okay, vielen Dank. Ich glaube, dass die wesentlichen Fragen aus dem Chat abgearbeitet sind oder diskutiert sind. Ich weiß nicht, ob es aus dem Panel, aus den Vortragenden noch irgendwelche Schlussbemerkungen oder Fragen gibt. Wenn dies nicht der Fall ist, die Zeit ist fortgeschritten. Ich glaube, alle Referenten haben etwa gleichermaßen eine Spur überzogen. Dennoch war es eine, glaube ich, sehr runde Sache und ein sehr interessanter Abend, dieses Thema zu beleuchten. Ich darf allen Vortragenden für die exzellenten Vorträge und für die Darstellung danken. Auch danken den Teilnehmern für die Diskussionsbemerkungen im Chat und darf allen einen schönen Abend wünschen. Herzlichen Dank.
Danke.
Danke.